Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcasts Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um das Fahrrad als Verkehrsmittel. Gemeinsam mit unseren GästInnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Und für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Fair Spaces.
Ja, und ich bin Elena Steinrücke. Ich bin Geografin und arbeite als Projektmanagerin bei Fair Spaces. Fair Spaces ist eine Mobilitätsberatungs- und Konzeptagentur mit Sitz in Berlin. Wir unterstützen Kommunen, nachhaltige und gerechte Mobilität zu fördern. Das machen wir durch Mobilitätskonzepte, durch Beteiligung und Wissenstransfer, wie auch in diesem Podcast.
Ja, unser heutiges Thema sind Fahrradverleihsysteme. Wir freuen uns dazu, wieder zwei Gäste dabei zu haben, welche uns heute aus der Forschung sowie auch aus der Praxis berichten werden. Hallo Matthias, hallo Lukas, schön, dass ihr heute da seid.
Hallo Caroline, hallo Elena.
Hallo Caroline, hallo Elena.
Ja, in vielen deutschen Städten gibt es inzwischen Mietrad- bzw. Fahrradverleihsysteme mit unterschiedlichen Konzepten und Angeboten, sowohl von öffentlichen als auch von privaten AnbieterInnen. Wir möchten euch heute das regionale Mietradsystem VRN Nextbike in der Region Rhein-Neckar rund um Mannheim und Heidelberg sowie die wissenschaftliche Begleitforschung durch die Hochschule Rhein-Main vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Kooperationsprojekt aus Wissenschaft und Praxis und es wurde durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar initiiert und die wissenschaftliche Begleitforschung führt die Hochschule Rhein-Main durch. Unsere heutigen Gäste, Lukas Raudonat und Professor Dr. Matthias Kowald, haben gemeinsam mit Professor Dr. Volker Blees und der wissenschaftlichen Mitarbeitenden Christina Rutka eine umfassende Untersuchung zur Nutzung von Mietradsystemen in der Region Rhein-Neckar durchgeführt. Das Ziel des Projektes ist es, die Nutzungsmuster, Verhaltensroutinen und Bedürfnisse der Nutzenden von Mietradsystemen zu erforschen, um daraus praxisnahe Empfehlungen für eine effiziente und nachhaltige Mobilität abzuleiten. Von Ende 2020 bis Ende 2024 wird das Projekt durch Fördermittel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gefördert.
Ja, und zu unseren Gästen. Lukas Raudonat arbeitet beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar, VRN, betreuend im Team Mobilitätsdienstleistungen das regionale Mietradsystem VRN Nextbike. Und Lukas sitzt dort insbesondere an der Schnittstelle zwischen Nextbike und den beteiligten Städten im VRN.
Und Professor Dr. Matthias Kowald lehrt an der Hochschule Rhein-Main in der Fachgruppe Mobilitätsmanagement und er hat die Professur für Mobilitätsmanagement und Mobilitätsverhalten inne.
Eine Eingangsfrage mal an euch. Wie stellt ihr euch die Region Rhein-Neckar in 30 Jahren vor, wenn alle eure Wünsche in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung umgesetzt sind? Nennt uns dafür jeweils gerne kurz, knapp drei Schlagworte. Matthias, magst du anfangen?
Ja, das kann ich gerne machen, Caroline. Ich würde mir einen gut vernetzten Ballungsraum vorstellen, der weiterhin Groß-, Mittel- und Kleinstädte umfasst und sich in seinem Landschaftsbild abwechselnd gestaltet. Dieser Ballungsraum mit seinen verschiedenen Städten, der ist gut vernetzt, sodass zwischen den Gemeinden Schienen- und straßengebundener ÖV verkehrt und dieser dann in kleinerem, untergeordneten Straßennetz durch On-Demand-Verkehre und Mobilitätsservices ergänzt wird. Daneben gibt es ein gutes Angebot an Rädern, konventionelle Fahrrad wie auch für E-Bikes innerhalb, aber auch zwischen den Städten, damit man sich körperlich bewegen kann, was für die Gesundheit und die Umwelt tun kann.
Ja, es hört sich sehr gut an. Lukas, wie sieht es denn da bei dir aus?
Ja, ich musste jetzt schmunzeln, weil ich gar nicht wusste, Matthias, dass wir uns abgestimmt haben bei der Antwort. Auch ich wünsche mir eine bessere Vernetzung der Region. Die ist zwar zum Teil schon ziemlich gut gegeben, aber wenn wir an diese berühmten Tangentialverbindungen denken, da ist doch einiges an Luft nach oben, die wir da aufholen können. Insbesondere Ausbau der, oder eigentlich müsste man sagen, Reaktivierung der Schieneninfrastruktur. Da war früher schon sehr viel, was leider abgebaut wurde in den letzten Jahrzehnten. Es wäre schon mal gut, wenn wir da wieder einiges aufbauen würden. Und insgesamt haben wir hoffentlich eine geringere Autoabhängigkeit in 30 Jahren und dadurch dann eine Verkehrsverlagerung und weniger Versiegelung und mehr Grünflächen. Das wäre so mein Wunsch.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir doch zu eurem Fahrradverleihsystem. In der Region Rhein-Neckar hat der Verkehrsverbund ein stationsbasiertes Mietradsystem etabliert. Mittlerweile gibt es über 20 teilnehmende Kommunen in der Region und dazu gehören neben den großen Städten wie Heidelberg, Mannheim oder Ludwigshafen auch kleinere Gemeinden wie Neustadt an der Weinstraße oder Frankenthal in der Pfalz. Lukas, könntest du uns zunächst einmal erklären, wie denn das stationsbasierte Mietratsystem im VRN funktioniert?
Ja, gerne. Also zunächst mal, so klein sind Neustadt und Frankenthal eigentlich gar nicht. Wir haben auch beide so rund 50.000 Einwohner. Aber es stimmt schon, wir haben auch einige Kleinstädte mit deutlich unter 20.000 Einwohnern, was ja das Besondere an unserem System ist. Vielleicht kurz zur Entstehung muss man wissen, dass vor ungefähr 10 Jahren, also 2013, 14 rum, die Städte Heidelberg und Mannheim auf uns, auf den Verkehrsverbund Rhein-Neckar, zugegangen sind und gefragt haben oder gewünscht haben, den Auftrag erteilt haben letzten Endes, dass man doch ein gemeinsames Bike-Sharing-System gerne etablieren würde bei uns in der Region. Und daraufhin haben wir eine europaweite Ausschreibung durchgeführt, die dann Nextbike gewonnen hat damals. Sie haben das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Und im April 2015, also vor ziemlich genau 9 Jahren, ging dann das System an den Start. Damals sehr überschaubar noch mit so 400 Fahrrädern und 50 Stationen ungefähr, auch nur in Mannheim, Heidelberg, aber auch in Ludwigshafen und in Speyer war direkt von Anfang an dabei. Ja, und heute haben wir über 2.500 Fahrräder, sind in über 20 Städten und sind ziemlich groß gewachsen. Nun aber zum System, wie es überhaupt funktioniert. Das Nextbike-System werden die meisten kennen. Es ist eigentlich sehr simpel. Man muss sich registrieren, man braucht die App auf dem Smartphone. Man scannt dann einfach so ein Fahrrad. Das Schloss springt mehr oder weniger von selber auf, sollte es zumindest. Und dann kann man auch schon losradeln. Bei uns ist einfach das Wichtige, dass es stationsbasiert ist. Das heißt, man kann nur an einer Station die Ausleihe auch wieder beenden. Dazu muss man einfach nur das Rahmenschloss zuschließen und dann ist die Fahrt auch automatisch beendet. Man muss also das noch nicht mal auf der App bestätigen. Es ist also wirklich sehr simpel. Zu den Kosten, in der Regel im Basistarif kostet es 1 Euro pro 15 Minuten bei uns. Das wird ergänzt mit Monats- und Jahrestarifen und man hat zusätzlich auch die Möglichkeit, vor der Fahrt das eine halbe Stunde vorher zu reservieren, wenn man schon beispielsweise in der S-Bahn sitzt und weiß, jetzt möchte ich gleich das Fahrrad nutzen, das VR Nextbike nutzen, dann kann ich es mir vorab schon mal reservieren. Genau, und dann gibt es noch den berühmten Tarif Campus Bike, den die Studis bei uns sehr fleißig nutzen und sehr gerne nutzen. Das ist wirklich ein sehr schönes Angebot. Sie zahlen da ungefähr 2,50 Euro pro Semester. Das ist ein solidarischer Beitrag und dadurch haben sie bei jeder Fahrt immer die erste halbe Stunde kostenlos. Und das kommt sehr gut an und die Studis nutzen das bei uns sehr fleißig.
Ihr habt euch ja für dieses stationsbasierte System entschieden. Kannst du es einmal erklären, warum ihr eben dieses System gewählt habt? Was hat das vielleicht für Vorteile auch im Vergleich zu anderen Modellen?
Ja, gerne. Also das andere Modell ist ja vor allem das Free-Floating-Modell. Es gibt dann noch so hybride Modelle, wo es Bereiche gibt mit Stationen und Bereiche mit Free-Floating. Im Grunde haben wir uns aber für das stationsbasierte entschieden, vor allem, weil es einfach aufgeräumter aussieht. Das war immer ein wichtiger Wunsch von Seiten der Politik und von den Städten. Es ist aber auch für die Kunden und für die Nutzer besser, zumindest unserer Meinung nach. Zum einen hat man durch die Station eine Sichtbarkeit für das System. Man kann sich darauf einstellen, man weiß, wo die Fahrräder stehen. Man weiß irgendwann mal, wenn man es regelmäßig nutzt, wo sind die Stationen, wo ich das Fahrrad wieder abstellen kann. Dadurch entsteht so eine gewisse Routine, eine Planbarkeit im Mobilitätsalltag. Und ja, das hat einfach viele Vorteile bei der Nutzung. Bei dem Free-Floating ist häufig der Fall, dass man nicht genau weiß, wo ist jetzt das Fahrrad oder wo ist der Roller. Man muss ihn erstmal noch suchen. Und das führt dann zu einer Nutzung, die vielleicht sehr viel stärker spontan geprägt ist und weniger geplant. Genau, und das sind eigentlich so die Gründe, weshalb wir uns für das Stationsbasierte entschieden haben. Dazu kommt aber auch noch eine rein logistische oder wirtschaftliche Betrachtung. Bei dem Free-Floating-System sind sehr viel mehr Fahrzeuge notwendig, einfach weil die sich ja im gesamten Stadtgebiet verteilen und nicht nur an den Stationen verteilen. Das ist ein höherer Aufwand, ein höherer finanzieller Aufwand auch und damit überwiegen letzten Endes die Vorteile, auch wenn es natürlich den individuellen Wunsch bei dem Kunden gibt, ich würde aber gerne direkt vor meiner Haustür fahren. Klar, ist verständlich, aber in der gemeinsamen Sache ist dann das Stationsbasierte doch einfach sinnvoller.
Und wo du jetzt den finanziellen Aufwand ansprichst, ist euer System denn wirtschaftlich oder erhaltet ihr Förderungen oder Gelder, zum Beispiel durch den Bund und die Länder?
Genau, also grundsätzlich ist so ein Bike-Sharing-System im seltensten Fall eigenwirtschaftlich zu betreiben. Dazu muss man sich einfach mal den Betriebsaufwand vor Augen führen. Ich kann jetzt nur von unserem System sprechen. Ich weiß, dass Nextbike bei uns über 1 Dutzend Mitarbeiter angestellt hat. Es ist ein sehr hoher Reparatur- und Verschleißaufwand bei den Fahrrädern. Man muss die Servicefahrzeuge unterhalten. Wir haben bei uns in der Region auch ziemlich weite Strecken, weite Fahrten, die zurückgelegt werden müssen, also von den Mitarbeitern mit den Servicefahrzeugen. Das führt einfach insgesamt zu recht hohen Betriebskosten, die durch diese dann doch recht geringen Verleiheinnahmen bei 1 Euro pro 15 Minuten einfach nicht zu decken sind. Und dadurch bleiben wir oder werden wir voraussichtlich immer in einem Zuschuss Modell bleiben. Es wird nicht gehen ohne öffentliche Gelder, dass man so ein Fahrradvermietsystem anbieten kann.
Also ähnlich auch wie beim anderen ÖPNV, was man so kennt. Ja.
Genau, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Radfahren ja auch positive Effekte für die Gesundheit hat und dadurch natürlich auch Gesundheitskosten letztendlich wieder gesenkt werden. Das heißt, es ist sicherlich sinnvoll, ein solches System auch zu fördern.
Außerdem haben wir 2019 dann noch einen Förderantrag gestellt bei dem Bundesverkehrsministerium. Das war der Aufruf zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Klingt jetzt erstmal gar nicht so, als ob es direkt zum Bikesharing passt. Würde. Wir konnten dort aber trotzdem erfolgreich einen Antrag stellen, weil wir unter anderem die Rahmenschlösser an den Fahrrädern nachgerüstet haben. Also wir hatten damals noch ganz alte Fahrräder ohne so ein elektronisches Schloss, nur da hing nur so ein Zahlenschloss dran. Und dann haben wir die Flotte ausgetauscht mit den sogenannten Smartbikes und haben aber auch noch bei vielen sogenannten Classic-Bikes, die mit diesen Zahlenschlössern noch da waren, haben dann auch einfach so ein elektronisches Schloss nachgerüstet, was dann auch ein GPS-Modul etc. drin hatte. Und darüber konnten wir diesen Antrag stellen, der uns dann unter anderem auch ermöglicht hat, diese Begleitforschung auszuschreiben, die ja jetzt der Matthias dann für uns bearbeiten darf.
Genau, Matthias, wie sieht denn genau die Zusammenarbeit aus zwischen der Hochschule und dem Verkehrsverbund? Ja, wie können wir uns das vorstellen?
Also es geht zurück auf die Tatsache, die Lukas gerade erwähnt hat. Der VRN bekommt Bundesmittel, um das Radvermietsystem zu betreiben, auszubauen und war dann eben auf der Suche nach einer Begleitung, die Kundenbedürfnisse misst, damit man eben und die Systemdynamik hilft zu verstehen, damit man eben bedarfsgerecht ausbauen kann. Also kurz, die etwas unromantische Geschichte ist, diese Bundesgelder verlangen teilweise nach einer wissenschaftlichen Begleitforschung oder etwas länger eben. Es geht darum, dass das System dann tatsächlich bedarfsgerecht auszubauen. Diese Begleitforschungen, die werden dann ausgeschrieben, das hat der VRN getan und wir waren in der Lage, hier mit unserem Kollegium ein Angebot einzureichen, das dann inhaltlich überzeugen konnte. Ich glaube, als Faktoren sind da eben zu nennen, dass wir ein sehr breites Kollegium haben. Also ich bin zuständig für empirische Methoden und Handlungstheorien. Der Kollege Blees, der hier mitwirkt an dem Projekt, ist Verkehrsplaner tatsächlich. Daneben haben wir auch noch Verkehrswirtschaft und den Straßenentwurf und eine der 7 Radprofessuren in Deutschland, die alle mitwirken können. Und wir unterhalten als Fachgruppe Mobilitätsmanagement ein eigenes Mobilitätslabor, indem wir in der Lage sind, Bevölkerungsbefragungen durchzuführen. Und eine solche Befragung ist eben auch Teil des Projektes hier und ist mittlerweile 3-mal im Feld gewesen, um dann eben zu messen, wie Menschen auf dieses Radvermietsystem reagieren, welche Wünsche sie daran richten, wie sie es nutzen, eben um dann eben den Ausbau und die Neuausrichtung des Radvermietsystems zu ermöglichen.
Und sind diese Umfrage, die du gerade geschildert hast, ist das so die Hauptaufgabe der Hochschule jetzt in der Zusammenarbeit oder ist es eine Nebenaufgabe, gibt es noch weitere?
Die Hochschule Rhein-Main ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und genau das ist es ja, worum es hier geht in diesem Projekt. Im Grunde wenden wir wissenschaftliche Methoden an, um einem Partner aus der Praxis eben zu helfen, evidenzbasierte Entscheidungen treffen zu können. Das ist eben auch der Mehrwert für uns wie für den Partner. Der VRN ist in der Lage, evidenzbasiert, also mit Hilfe des Wissens über die Systemlogiken, mit Wissen über die Kundenbedürfnisse, das System auszurichten und weiter auszubauen. Wir messen diese Erfolgsfaktoren und sind in der Lage, dann in schriftlichen Berichten und in irgendwelchen Präsentationen festzuhalten, was Erfolgsfaktoren sind, die sich auf mögliche andere Kommunen übertragen lassen. VRN ist ja ein Gemeinschaftssystem aus mehreren Kommunen und wir profitieren davon, als dass wir wissen, worauf es unseren Praxispartnern ankommt und auch unsere Lehrinhalte dann immer auf das ausrichten können, was am Markt gefordert ist, was gerade aktuelle Themen sind. Und so kommt etwas zustande, dass man vielleicht im Bereich der angewandten Forschung als das Humboldtsche Ideal bezeichnen könnte, nämlich die Einheit von Lehre und in dem Fall angewandter Forschung.
Und ja, wie kann ich mir die Zusammenarbeit irgendwie konkret vorstellen? Habt ihr da irgendwie regelmäßige Jobfix? Du hast schon gesagt, ja, welche Präsentation? Also es geht ja wahrscheinlich auch viel darum, dass wirklich das, was ihr dann auch vertieft erforscht, auch wirklich dann relevant ist, dann auch für den VRN oder vielleicht gerade relevant ist, weil es vielleicht auch ja, Priorisierung gibt, was halt gerade verändert werden soll oder was erst in 10 Jahren vielleicht an Veränderung ansteht.
Genau. Das Projekt läuft ja über mehrere Jahre, seit 2020 bis inklusive September 2024. Wir haben vereinbart, dass wir ein quartalsweises Berichtswesen einführen. Also wir liefern schriftliche Berichte über unsere Tätigkeiten und die Erkenntnisse im Quartalsrhythmus. Und daneben haben wir feste Jourfixe, die legt der Lukas immer fest und dann kommen alle zusammen und erstatten Bericht und wir hören gegenseitig, woran gerade gearbeitet wird, was mögliche Bedarfe sind. Auf unserer Seite sind wir meistens sehr datenhungrig. Also Lukas muss dann irgendwelche Grundlagedaten liefern, die wir brauchen, um weiter zu analysieren. Und Lukas und sein Kollege Frieder Zappe sind dann sehr erkenntnishungrig und holen sich das ab, was sie brauchen, um das System dann weiter auszubauen oder auszurichten.
Das hört sich gut an.
Ja, dann wüsste ich doch gerne mal, welche Daten muss der Lukas denn an euch übermitteln, damit ihr diese dann auch weiter analysieren könnt?
Wir sammeln im Kern 5 verschiedene Arten von Daten. 4 davon sind direkt im Projekt angelegt und eine weitere Datenquelle, die kam so ein bisschen, on the job dazu, würde ich sagen. Das erste sind ist ein kontinuierliches Monitoring der Ausleihvorgänge. Das sind Informationen, die mit der Ausleihe eines Rades beziehungsweise mit der Rückgabe eines Mietrades automatisch getrackt werden. Heißt, da sind Geokoordinaten hinterlegt, wo wird das Fahrrad aus dem System entnommen, zu welcher Zeit wird es entnommen und dann eben das entsprechende auch zur Rückgabe. Und wir berechnen damit, wie weit eine Person gefahren ist im Sinne der Luftliniendistanzen, ob es ein Rundweg war oder ein gerichteter Weg. Wir gucken uns die Reisezeiten an. Und Dinge wie das. Mittlerweile, ich habe das gerade nachgeguckt, sind im System mehr als 2.100.000 Ausleihen registriert. Das zweite ist eine quantitative Befragung der Mietradnutzenden. Da haben wir 3 Befragungswellen vereinbart. Eine 2021, dann eine weitere 2022 und die letzte war 2023 mit jeweils bis zu 500 Befragten. Da geht es darum, die Kunden im Sinne ihrer soziodemografischen Merkmale, also welches Geschlecht, welches Alter, welche Einkommensklasse beispielsweise kennenzulernen und dann zu spüren, welche zukünftigen oder welche Wünsche an das Mietratsystem gerichtet werden und wie die Personen bestimmte Angebote wahrnehmen. Da haben wir insgesamt bisher 1.200 befragte Personen zusammen. Das dritte ist, das kam zusätzlich dazu, weil wir weitere Forschungsgelder beantragt haben und auch genehmigt bekommen haben. Wir haben zusätzliche Befragungen an diese Bevölkerungsbefragung gekoppelt, die sich mit den Motiven der Radnutzung, also Verkehrsmittelwahlmotive, beziehungsweise mit der Route, die gewählt wird auf einem Mietrad, also Routenwahlmotive beschäftigen. Das ist wichtig, um Infrastrukturplanungen voranzutreiben und dann eben zu sagen, wie Infrastruktur für Radnutzungen aussehen sollte. Und die anderen beiden Sachen, die wir für den VRN noch tun, ist, wir haben eine qualitative Befragung, also Tiefeninterviews mit Nichtnutzenden, um die Motive der Nichtnutzung oder die Verweigerung der Nutzung besser kennenzulernen und möglicherweise dann das Radvermietsystem so auszurichten, dass neue Zielgruppen anfangen, es zu nutzen. Und wir haben eine Analyse der medialen Darstellung des Systems über die gesamte Projektlaufzeit.
Wow, ja, ganz schön viele Analysen und Umfragen, Erkenntnisse vermutlich. Was sind denn so die primären Erkenntnisse, die ihr so erfahren habt oder also gesammelt habt in den letzten Jahren zu Nutzungsmustern und Verhaltensroutinen? Du hattest ja auch von Erfolgsfaktoren gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal oder einfach mal prägnant zusammenfassen.
Ja, ich versuche das prägnanter als gerade. Ist okay. Also als erstes muss man, glaube ich, festhalten, der Lukas kann das ja gerne korrigieren oder ergänzen. Also VRN Nextbike ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Das System wächst seit dem ersten Tag und eigentlich bis heute vollkommen ungebrochen. Es gab dann so eine Delle darin über 2 Jahre, was sehr stark mit Corona zu tun hat, aber auch von dieser Corona-Delle hat sich das System eigentlich sofort mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen in Deutschland erholt und ist dann auch weiter wie zuvor aufgewachsen. Also ein Ende des Wachstums ist wirklich nicht zu erkennen bis heute. Wenn man fragt, was für Leute nutzen das, dann muss man ganz klar sagen, das System VRN ist getrieben durch die Mieten in den Großstädten. Daneben gibt es auch einige Mieten in Mittelstädten und wenig Mieten, aber auch noch spürbar in Kleinstädten. Aber getrieben wird es tatsächlich durch das Geschehen in den Großstädten. Hier ist eben wichtig, dass man sich den Charakter des regionalen Mietratsystems nochmal verdeutlicht. Ich glaube fest, dass auch wenn die Mietzahlen in den Mittel- und den Kleinstädten natürlich weniger stark ausgeprägt sind, dass man trotzdem mit diesem regionalen System ein Angebot schafft, das es möglich macht, zum Beispiel nach Mannheim zu pendeln. Also von zu Hause ein Mietrad zu nehmen, um zum Bahnhof in einer Kleinstadt zu gelangen, mit dem Zug oder mit dem Bus dann nach Mannheim oder in eine andere Großstadt zu fahren und dort sich auch nochmal mit Bus, Bahn oder Mietrad fortzubewegen. Heißt, wer nur auf Mannheim oder andere Großstädte gucken würde, der würde eine verkürzte Geschichte erzählen, denn der Pendelweg nach oder in diese Großstadt, der fängt ja eben nicht an der Stadtgrenze an, sondern wesentlich davor. Wir sehen ganz eindeutig, wer auf den Mieträdern setzt. Das sind in der Regel Menschen zwischen 22 und 32 Jahre, vorwiegend männlich und hochgebildet. Das hat aber auch damit zu tun, dass in den Großstädten des VRN Angebotsgebiets. Das sind alles Universitätsstädte. Und da gibt es eben dieses Campus-Bike-Angebot. Und dieses günstige Campus-Bike-Angebot ist eben anscheinend sehr attraktiv für Studenten und deren räumliche Bewegungsmuster. Wir beobachten, wenn eine Person auf dem Mietrad sitzt, dann ist das oft zu Ausbildung oder zu Arbeitszwecken. Und diese Personen zeigen ein hochrationales Verhalten. Heißt, sie wählen die kürzeste oder die schnellste Route. Im Grunde bleibt man mit diesen Rädern an den Hauptverkehrsachsen und damit auch im Verkehr und fährt nicht ins untergeordnete Straßennetz, um durch etwaige Umwege oder kleinere Umwege sich vom Pkw-Verkehr zu entfernen. Etwas anders sieht das an den Wochenenden aus. Da werden die Mietradfahrten etwas länger. Man könnte sagen, der Weg wird vielleicht etwas mehr zum Ziel. Insgesamt haben wir gesehen, dass nur wenige Autofahrer auf das Mietradsystem umsteigen, sondern die meisten Umsteiger, die kommen aus Angeboten des öffentlichen Verkehrs, sitzen also vorher in der Straßenbahn oder im Bus und nutzen das Mietrad anstelle der Straßenbahn und des Busses, was aber auch daran liegt, wie wir gefragt haben. Wenn man Mietradnutzende fragt, dann sind das ja per se keine Personen, die wahrscheinlich mit dem Auto nach Mannheim reingefahren sind, denn dann müssten die das Auto stehen lassen, um sich mit dem Fahrrad weiter zu bewegen. Das würde nicht so richtig viel Sinn machen. Also liegt das in der Messung angelegt. Hier muss man einfach auch wieder dran denken, dass man einfach mit diesen Mieträdern einen wichtigen Baustein für eine alternative Fortbewegungsart im städtischen Bereich zur Verfügung stellt, die dann eben auch wirkt jenseits der direkten Verkehrsmittelersetzung.
Ja, das ist schon gesagt. Wer es nutzt, wer es weniger nutzt, was sind denn die Hindernisse der Nutzung von den Personen, die es nicht oder ja vielleicht sehr, sehr selten nutzen? Habt ihr da auch was aufheben können?
Genau, wir haben diese qualitativen Gespräche gemacht, also tiefen Gespräche mit einzelnen Personen, die das Mietrad nicht nutzen. Wir haben Fokusgruppendiskussionen durchgeführt und wir sehen halt, das dominante Motiv einer Person, die das Mietradsystem nicht nutzt, ist, dass diese Person sagt, sie hat ihre bestehende Mobilitätsroutine. Sie ist gar nicht darauf angewiesen, sich anders im Raum zu bewegen, weil sie ihre festgefahrene Muster hat. Und das sind typischerweise Autofahrer. Die Frage ist dann eben, wie kann man das Mietradsystem attraktiver machen, sodass mehr Menschen umsteigen? Und das ist natürlich, das werden alle kennen hier aus dem Podcast, eben ein Zusammenspiel aus Push- und Pull-Faktoren. Wenn das Auto weiter günstig bleibt und auch Parken weiter so günstig bleibt, dann ist es sehr schwer, das Mietradsystem so stark zu attraktivieren, dass die Leute von alleine anfangen umzusteigen. Das Zweite ist, dass man sich halt überlegen muss, warum wir vorwiegend junge Männer auf den Mieträdern beobachten und weniger junge Frauen. Ich glaube, oder was wir gemessen haben, ist, dass das sehr viel mit Sicherheitsbedürfnissen zu tun hat und auch mit Aspekten der körperlichen Bewegung. Also auf der einen Seite gibt es immer wieder die Befürchtung, dass wenn ich mich mit dem Mietrad durch die Gegend bewege, insbesondere im Sommer, ich vermehrt transpiriere. Und das möchten wir nicht, wenn wir nachher noch einen Geschäftstermin haben. Wir fühlen uns dann irgendwie riechend oder ich weiß nicht genau, was die Befürchtung ist. Und das soll vermieden werden. Möglicherweise sind dann zukünftige E-Bike-Angebote ein Weg, um diese Art von Sorgen etwas zu reduzieren. Und auf der anderen Seite messen wir auch immer wieder, dass weibliche Nutzende ein etwas stärkeres Sicherheitsbedürfnis haben, also etwas mehr auf Helm. Den Helm hat man nicht immer dabei, wenn man ein Mietrad nehmen will, auf sich entfernen vom fließenden Straßenverkehr, diese Art von Dingen achten. Und da ist es dann eben wichtig, dass wir in unseren Städten auch anfangen, die Infrastruktur entsprechend zu gestalten, sodass wir uns alle sicher im Straßenverkehr auch auf Rädern bewegen können.
Ja, danke für den Rundumschlag. Wenn du jetzt so in die letzten Jahre zurückdenkst, gab es irgendetwas, was dich oder euch in der Gruppe besonders überrascht hat?
Was uns überrascht hat, dieses gerade angesprochene Sicherheitsbedürfnis von Frauen, das haben wir in zweierlei Hinsicht gemessen. Das eine ist das Bedürfnis auf körperliche Unversehrtheit, was Männer auch haben, vielleicht etwas weniger stark ausgeprägt. Das zweite ist, das haben wir tatsächlich auch wiederholt gemessen, bei dem weiblichen Teil der Bevölkerung gibt es eine viel größere Angst vor Datenmissbrauch. Heißt Angst, sich einen Account anzulegen, persönliche Daten preiszugeben, die möglicherweise irgendwem anders zur Verfügung stehen könnten oder missbraucht werden könnten für Werbezwecke oder irgendetwas anderes. Und ich glaube, das sind Dinge, an denen man im Gegensatz zum Ausbau von verkehrlicher Infrastruktur sehr leicht ansetzen könnte, um diese Ängste zu nehmen. Also wenn man weitere Zielgruppen für Mieträder gewinnen wollte, dann wäre es, glaube ich, dadurch schon in weiten Teilen getan, zu zeigen, dass die Daten sicher behandelt werden, nicht an Dritte weitergegeben werden. Und abseits davon denkt, dann glaube ich, dass es in Städten ganze Bevölkerungsteile gibt, die gar nicht gewohnt sind, sich mit dem Rad fortzubewegen. Vielleicht würde es helfen, einfach zum Beispiel für ältere Mitbürger Kurse anzubieten, die zeigen, wie man ein Rad aus dem System entnehmen kann, wie man dann damit fahren kann und es zurückgeben kann, weil da, ich glaube, auch in weiten Teilen einfach Berührungsängste sind. Also die Frage, ob ich über die notwendigen Kompetenzen verfüge, ein solches Rad einfach auszuleihen und zu nutzen. Oder ob ich glaube, dass es da zu irgendwelchen Komplikationen kommen könnte.
Zu der Datensicherheit einfach nochmal eine Nachfrage. Also ich gehe schon davon aus, dass die Daten, die erhebt, sicher sind und nicht weitergegeben werden. Du meinst aber einfach, man müsste das noch viel stärker kommunizieren oder es braucht vielleicht irgendwie dann noch eine höhere Akzeptanz zwischen der Bevölkerung generell, weil häufig Daten doch ausgenutzt werden, dass sie dann auch euch nicht vertrauen, obwohl ihr sicherlich damit ja sehr, sehr gut umgeht.
Genau, das kennen wir alle, glaube ich, noch aus den ersten Tagen dieser Mietratssysteme, wo es so die Angst vor irgendwelchen Anbietern gab, denen es nur darauf ankam, Bevölkerungsdaten zu sammeln. Ich glaube, das hat sich ja mittlerweile in weiten Teilen erledigt. Also diese merkwürdigen Anbieter sind dann relativ schnell wieder auch aus dem Markt ausgeschieden. Aber möglicherweise ist da was hängen geblieben, was in Teilen der Bevölkerung befürchtet wird. Und durch einfache Aufklärungskampagnen wäre das schon möglich zu zeigen, dass die Daten sowohl sicher sind, als dass auch gar nicht im wesentlichen Umfang persönliche Daten gesammelt werden.
Okay, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dann ein öffentlicher Verkehrsverbund da auch ein seriöserer Träger von einem solchen Mietratssystem sein kann. Lukas, da kommen wir doch direkt zu dir. Und zwar hat Matthias uns ja jetzt schon viele Erkenntnisse aus seiner Studie vorgestellt oder aus seinen Studien vorgestellt. Und ich wüsste gerne, was sind denn bereits konkrete Maßnahmen, die ihr aufgrund der Befragungsergebnisse ergriffen habt oder die jetzt geplant sind, um euer System zu verbessern?
Vor allem hat die Hochschule Rhein-Main uns sehr viele Vermutungen oder Hypothesen, Theorien, die wir zum System hatten, in erster Linie bestätigt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht vielleicht so bahnbrechend, ist aber für uns in der alltäglichen Arbeit, weil wir ja sehr viel mit Verwaltungen, mit Politikern, mit Gemeinderäten etc. zu tun haben, extrem wichtig, dass wir einfach diese Aussagen auch wissenschaftlich bestätigt bekommen haben und sagen können, ja, so wurde es auch definitiv gemessen und untersucht und so ist es. Dazu zählen Punkte wie, dass die Studis und die jungen Leute die Hauptnutzergruppe sind, dass die eine sehr wichtige Zielgruppe sind. Das hatten wir uns schon gedacht, jetzt wissen wir es. In dem Paper, das veröffentlicht wurde, war ja auch die Rede von der Generation Sharing. Das ist für uns durchaus eine interessante Entwicklung und am Ende dann auch ein starkes Argument gegenüber der Öffentlichkeit oder der Politik, weshalb wir auf diese Angebote wie Bikesharing Wert legen. Wir haben auch gesehen und gelernt, dass dieser solidarische Tarif, dieses Campus-Bike-Angebot für die Studis sehr gut ankommt, weil es so simpel ist, weil man sich keine Gedanken mehr machen muss über die einzelnen Fahrten, weil einfach jede Fahrt sozusagen in der Flatrate abgedeckt ist. Das hat uns auf jeden Fall ins Nachdenken bewegt, wie wir vielleicht unsere anderen Tarifangebote überdenken müssen, überarbeiten müssen. Wir haben in den letzten 2 Jahren deswegen auch sehr viel stärker Arbeitgeber, Unternehmen angesprochen und versuchen hier diese Zielgruppe der Arbeitnehmer stärker anzusprechen. Da gibt es ein Angebot von Nextbike, das sogenannte Businessbike, dass eben der Arbeitgeber dann ein gewisses Kontingent an Accounts für seine Mitarbeiter finanzieren kann. Und da sehen wir jetzt inzwischen auch eine ganz gute Entwicklung, dass diese Zielgruppe das jetzt auch immer stärker nutzt. Eine weitere Erkenntnis war, dass die Nutzung vor oder nach dem Wohnen, also die berühmte erste und letzte Meile nach Hause oder wenn man von zu Hause aus startet, die Hauptnutzung ist, dass das der wichtigste Zweck ist, weshalb die Leute überhaupt den Mietrad nutzen und ausleihen. Das hat uns darin bestärkt, auch mehr Fokus auf die Wohnquartiere zu legen, als wir es vielleicht davor getan hatten. Das war zwar auch damals schon irgendwie klar, natürlich muss man auch an den Wohngebieten eine Station anbieten, aber als wir dann gesehen haben, okay, das ist wirklich die Nummer 1, die genannt wird an Gründen, weshalb ein Mietrad ausgeliehen wird, ist es einfach logisch, dass man halt nicht nur eine Station vielleicht in einem Stadtteil hat, irgendwie im Zentrum, sondern dass man wirklich schaut, dass irgendwie jedes Wohnquartier, vor allem wenn es halt dichter besiedelt ist, dass dort ja in einer guten Dichte Stationen verfügbar sind und die Leute dann eben diese berühmte erste und letzte Meile auch fahren können. Und das war für uns wirklich wieder auch bei der Überzeugungsarbeit mit der Öffentlichkeit eine sehr wichtige Erkenntnis.
Und wenn du jetzt sagst, ihr wollt den Fokus mehr auch auf die Wohnquartiere legen, wie wählt ihr denn generell Stationen aus und wie ist es denn auch mit der Flächenverfügbarkeit vielleicht in den dichteren Zentren? Ist es vielleicht gar nicht so einfach, da eine neue Station aufzubauen, oder? Wie gestaltet sich das bei euch?
Genau, das ist meistens das Hauptproblem. Wir haben immer viele Ideen für neue Standorte und häufig scheitert es dann leider daran, dass einfach keine öffentliche Fläche verfügbar ist. Die Planung läuft grundsätzlich so ab, dass wir mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, mit dem Planungsamt zusammenarbeiten und schauen, okay, wo haben wir überhaupt öffentliche Flächen, wo könnten wir überhaupt hingehen? Und in erster Linie arbeiten wir dann erfahrungsbasiert, sage ich mal. Also wir wissen, wo die Stationen hin müssen, natürlich an die Verknüpfungspunkte mit dem öffentlichen Nahverkehr, vor allem zu den Bahnhaltepunkten. Das ist sehr wichtig, dass die abgedeckt sind und dann wiederum auch zielgruppenorientiert. Die Studis, die jungen Leute, deren Hotspots müssen wir irgendwie anbinden, wenn wir Bewegung auf den Fahrrädern wollen. Und ja, im Endeffekt ist es aber wirklich leider häufig ein Schauen, wo haben wir überhaupt Platz für eine weitere Mietradstation.
Und ja, Fahrradbügel werden ja zum Teil auch es werden ja zum Teil Parkplätze inzwischen auch umgewandelt für Fahrradabstellanlagen. Habt ihr denn auch schon mal einen Parkplatz umgewandelt für eine neue Mietradstation?
Ja, haben wir natürlich, zum Glück. wir würden natürlich als Verkehrsverbund sagen, wir, ja, nehmt doch einfach einen Parkplatz weg, das wird schon gehen. Und tatsächlich kommt es dann halt auf die Kommune drauf an. Es gibt, ich werde da jetzt keine Städte verraten, aber es gibt Städte, die sind da ähnlich gestrickt wie wir, die sagen, ja, da muss eine hin, dann nehmen wir, da widmen wir einen Parkplatz um. Und dann gibt es Städte, die sind da sehr viel vorsichtiger und fragen lieber nochmal fünfmal nach, ob da wirklich eine hin muss und können wir nicht nochmal 100 Meter um die nächste Ecke und muss der wirklich direkt dahin. Also das kommt dann immer sehr individuell auf die Verwaltung drauf an, mit wem man es da zu tun hat.
Okay, und ich habe noch eine Nachfrage zu den Tarifangeboten. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr jetzt auch überlegt, wie ihr diese irgendwie anpassen könnt. Und Matthias hat ja auch schon gesagt, dass eben diese Verknüpfung mit dem ÖPNV das A und O ist, eben, dass man ja erst das Mietrad nutzt, um zur Bahn zu kommen. Und dann fährt man mit der Bahn und dann nutzt man eventuell wieder das Mietrad. Wie ist denn da die Verknüpfung mit einem ÖPNV-Ticket?
Also bisher ist es so, dass VRN-Abo-Kunden ein vergünstigtes Jahresabo bei VRN Nextbike abschließen können. Das ist eigentlich sehr günstig. Das kostet dann, glaube ich, 45 Euro im Jahr. Damit hat man immer die erste halbe Stunde kostenlos. Wenn man das auf den Monat oder auf die Fahrt runterrechnet, ist es sehr günstig, fast so günstig wie bei den Studis eigentlich mit dem Campus-Projekt. Tatsächlich wird es aber irgendwie nicht so gut angenommen. Wir sehen, dass die Monatsabos, die sehr viel teurer sind, die 10 Euro pro Monat kosten, beliebter sind. Also da sind wir schon am Prüfen, ob wir das irgendwie umstellen können. Das ist im Moment mit der aktuellen Vertragslaufzeit mit Nextbike ein wenig schwierig, die Tarife umzustellen. Aber die neue Ausschreibung, die steht uns ja jetzt bevor. Wir werden voraussichtlich ab 2026 einen neuen Vertrag auf jeden Fall schließen müssen. Ob das weiterhin Nextbike ist, das wissen wir selber noch nicht. Aber in dem Zusammenhang sind wir möchten wir die Tarife auch ein wenig verändern, da ein bisschen flexibler werden, vielleicht uns von dem Jahrestarif lösen und vor allem aber auch diese Angebote für Unternehmen, so dieses Business Bike, wie es bei Nextbike im Moment halt noch heißt, aber das kann ja auch anders heißen, dass man es irgendwie ans Jobticket mit dranhängt, dass jeder, der ein Jobticket hat, dass er dann automatisch auch die Mieträder nutzen kann oder irgendwie so. Das ist eigentlich schon unser Ziel.
Das wäre, glaube ich, schon, ja, großer Mehrwert, kann ich mir vorstellen. Also viele haben es ja einfach, das Jobticket ist mittlerweile auch das Deutschlandticket, ja, super günstig im Vergleich zu früher, was es so gab, auch an Jobtickets, wenn da das Fahrrad dabei wäre. Die Kette ja schon fast perfekt. Matthias, was sind denn aus wissenschaftlicher Sicht die entscheidenden Kriterien für ein gut funktionierendes Mietradsystem, welche dann möglichst viele Nutzende anspricht? Vielleicht so die Top 3 oder 5 Kriterien, wo du sagen würdest, okay, das ist etwas, was auf jeden Fall gut wäre oder vielleicht dann auch zukünftig noch notwendig ist.
Jetzt haben wir ja schon festgehalten, der VRN hat schon mal viel richtig gemacht. Also dieses Mietradsystem wächst seit dem Tag seiner Einführung auf. Jetzt haben wir gerade über die Rolle der Tarife gesprochen, gerade die Vereinheitlichung der Tariflandschaften, das Beziehen aller möglichen Tickets aus einer Hand. Das sind natürlich so ganz wichtige Schlagworte, die auch dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, daneben wird es wichtig, dass sich die Dynamik des Systems dann weiter im Stadtgebiet ausbreitet, dass andere Ausbildungs- und Arbeitsorte mitmachen und Stationen vor ihre Werkstore oder Universitätstüren legen lassen, damit eben noch mehr Leute umsteigen können. Wir hatten darüber gesprochen, dass man vielleicht Kurse machen muss für Leute, die nicht deutschsprachig sind oder die etwas älter sind und denen man vielleicht zeigen muss, wie man so ein Radvermietsystem technisch handhaben kann, damit man etwas neuere oder neue Zielgruppen mit an die Nutzung heranführt. Ich glaube, das ist es dann im Wesentlichen. Also im VRN-Angebotsgebiet habe ich das Gefühl, ist dieses System gar nicht mehr wegzudenken. Und wenn man sowas sagen kann, dann hat man ja schon so einen Kippeffekt erreicht, wo man sieht, dass so ein System einfach integriert ist und super, super funktioniert.
Lukas, bisher bietet das VRN-Mietradsystem primär konventionelle Fahrräder an, sowie einige wenige elektrische Lastenfahrräder. Matthias hat ja auch vorhin schon gesagt, dass es vielleicht dass er sich in der Zukunft wünscht, dass es dann noch mehr E-Bikes gibt. Gibt es denn bisher bei euch konkrete Pläne, die Vielfalt an Fahrrädern im Mietrad-System zu erhöhen und zum Beispiel ja Helme, da haben wir gerade drüber gesprochen, auch zu integrieren oder mehr E-Bikes, weitere Lastenfahrräder, vielleicht auch Fahrräder mit Korb, mit Anhänger oder Kindersitz oder auch Kinderfahrräder oder elektrische Tretroller. Es gibt ja ganz viele verschiedene Fahrräder oder Modelle.
Also Pläne, Überlegungen gibt es auf jeden Fall. Dahinter steht ja irgendwo der Wunsch oder das Ziel, weitere Zielgruppen anzusprechen, weitere Kunden zu gewinnen, die das System dann gerne nutzen. Ein vielfältigeres Angebot könnte hier helfen. Wir wissen es nicht so genau, was genau jetzt wie viel helfen würde. Da haben wir vielleicht auch schon wieder direkt die nächsten Forschungsfragen für die Hochschule. Welche Angebote, welche Paletten sollten wir denn da noch mit aufnehmen in unser System? Grundsätzlich, die E-Bikes werden auf jeden Fall in Zukunft eine Rolle spielen, da bin ich mir schon sicher. Das sieht man ja auch insgesamt einfach in der Marktentwicklung, wie sich die E-Bikes jetzt in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Die werden kommen, das ist schon klar. Wir haben sie bisher nicht, weil einfach der Vertrag schon oder die Ausschreibung halt von 2013/14 einfach schon recht alt ist und das damals ja noch nicht so wirklich gab und extrem teuer war. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei der neuen Ausschreibung die E-Bikes irgendwie mit aufnehmen werden. Es ist am Ende dann wieder eine Finanzierung. Beziehungsfrage, was die Städte sich leisten können, wie weit sich der Markt da inzwischen wirklich weiterentwickelt hat. Vielleicht sind die E-Bikes ja gar nicht mehr so viel teurer wie normale E-Bikes. Vielleicht sind die Kunden auch bereit, da irgendwie 1 Euro mehr dafür zu bezahlen und dann lohnt sich das auch schon wieder. Das müssen wir jetzt gucken. Da sind wir aktuell auch wirklich an der Prüfung dran, was wir da machen können bei der neuen Ausschreibung.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Kommunen, die mehr Höhen, also eine gewisse topografische, anspruchsvollere Lage haben, dass auch dadurch dann noch mehr Personen erreicht werden können.
Genau, da gab es auch schon immer Städte, die in den letzten 10 Jahren gesagt haben, ja, wir würden ja mitmachen, wenn ihr E-Bikes hättet. Daher, da sind wir gespannt, was da jetzt passiert in den nächsten 2-3 Jahren. Ansonsten hattest du gefragt, weitere Angebotsmöglichkeiten oder weitere Fahrzeugtypen. Ich denke, die Lasträder sind nicht zu unterschätzen. Wir wissen ja auch, das kann Matthias bestimmt aus der Forschung auch bestätigen, dass da das Potenzial, konkret Autofahrten einzusparen, nochmal viel höher ist als jetzt bei so einem Bikesharing-System. Deswegen, die haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir haben sie ja auch in Mannheim schon eingeführt, wenn auch nur sehr überschaubar, auch wieder aufgrund der Kosten leider. Aber die Lastenräder, das sagen uns auch die Kommunen und auch die Kunden, die möchten wir wirklich stärker ausbauen und mehr in die Kommunen noch reinbringen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ganz aktuell in 2 kleinen Städten, in Ladenburg und Dossenheim, werden wir noch diesen Monat im April mit jeweils 2 Lastenrädern starten und einfach mal schauen, wie sich das auch in so einer kleineren Gemeinde entwickelt und wie es dort ankommt. Also zusammengefasst, die E-Bikes und die Lastenräder, die werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, da bin ich mir sicher. Alles Weitere muss man im Einzelfall prüfen, muss man vorsichtig angehen. Wir müssen ja auch immer bedenken, es muss am Ende irgendwie massentauglich sein. Wir wollen dafür einen Betreiber haben, der das ganze System effizient irgendwie betreuen kann. Und wenn wir da zu viele kleinen Sachen machen, sage ich mal, wie eine Handvoll Kindersitze oder Helme, dann wird das einfach im laufenden Betrieb extrem aufwendig. Und das macht es im Endeffekt dann wiederum teuer, was die Kommunen bezahlen müssen und vielleicht nicht bezahlen wollen.
Ja, fände ich auch, so ein Testballon mit Helm könnte mal interessant sein. Also viel mehr selbst unsicher. Ich fahre halt selbst schon mit Helm. Wenn ich ein geleitetes Fahrrad habe, dann geht's nicht. Dann fahre ich halt auch ohne. Ich war jetzt erst in Australien, wo ja die Helmpflicht ist. Und da ist es ganz normal, dass überall ein Helm ranhängt, auch wenn da nicht immer alle getragen werden. Aber wenn das mal trotzdem sowas ist, könnte man ja auch denken, so ein Testballon. Helme kosten ja nicht so viel. Keine Ahnung, eine kleine Idee von mir.
Das stimmt, ja. Ja, vielleicht, also klar, so Pilotprojekte, da sind wir immer offen dafür, sofern der Betreiber dann auch mitspielt.
Genau, die Kombination von Bahn und Fahrrad ist ja besonders wirksam, um CO2 einzusparen, wenn auf langen Strecken Pkw-Fahrten substituiert werden sollen. Welche Möglichkeiten siehst du, Lukas, denn in der Integration von Mietradsystemen und dem öffentlichen Nahverkehr, diese weiter zu verbessern?
Ja, du hast es genau richtig genannt. Also Bahn und Fahrrad ist das Stichwort, nicht Bus und Fahrrad oder auch Straßenbahn und Fahrrad, wissen wir jetzt aufgrund der Befragung, ist gar nicht so relevant. Die Bahnhaltepunkte sind das A und O. Die haben wir auch größtenteils abgedeckt, aber auch da gibt es leider noch ein paar, wo wir noch gar nicht da sind. Da müssen wir auf jeden Fall, die müssen wir noch hoffentlich noch mitnehmen in den letzten 2 Jahren. Hoffentlich können wir die Kommunen dazu bewegen, dass sie die paar Stationen noch finanzieren. Wenn wir dann ganz ins Detail reingehen, idealerweise liegen an den Bahnhöfen die Mietradstationen auch praktisch auf dem Weg und nicht irgendwie 150 Meter um die Ecke, weil es nun mal leider keine öffentliche Fläche irgendwie gab. Das, also wenn man darauf Einfluss nehmen kann, dann wäre das ideal. Und serviceseitig ist es natürlich dann auch wichtig, dass da die Verfügbarkeit so gut es geht garantiert wird. Wenn dann an dieser Mietradstation, an dem Bahnhaltepunkt halt nie ein Fahrrad steht, dann bringt mir das auch nichts. Also da sollte der Service ein Prio 1 anlegen, sage ich mal, dass wir dort wirklich die Verfügbarkeit so gut es geht garantieren können.
Und gibt es denn auch Pläne über euren Verkehrsverbund hinaus mit anderen Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbünden, ja, zu kooperieren, das auszubauen, um da auch die Integration zu verbessern, weil manche pendeln ja eventuell auch über euren Verkehrsverbund hinaus.
Ja, das ist richtig. Das Deutschlandticket hat uns da schon ziemlich geholfen, glaube ich. VRN ist eigentlich sehr groß, vor allem in der Ost-West-Ausdehnung. Es gab dann aber doch sehr viele Kunden, die so zwischen Karlsruhe und Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim pendeln wollten. Das war dann immer ein bisschen blöd, weil dazwischen die Grenze zum KVV liegt. Beim Bike-Sharing-System diese Grenze aufzuweichen, wird, glaube ich, schwierig. Im Moment haben wir die glückliche Situation, dass im KVV, also in Karlsruhe, auch Nextbike der Anbieter ist, der halt damals die Ausschreibung gewonnen hatte. Das heißt, da ist ja die Verknüpfung gegeben, aber ob das in Zukunft auch so sein wird, das ist dann ja rechtlich einfach schwierig, dafür zu sorgen. Aber für uns ist natürlich in Prio 1, dass alle Pendler, die innerhalb des VNs sich bewegen, irgendwie das einheitliche System haben, und genau das haben wir ja mit VN Nextbike geschaffen. Blöd wäre es ja wirklich, wenn irgendwie in Heidelberg ein anderes System wäre als in Mannheim.
Dann wüssten wir abschließend gerne von euch noch, ob es etwas gibt, was ihr plant in den Kommunen oder auch in den Verkehrsbetrieben oder den anderen BetreiberInnen von Mietradsystemen gerne mitgeben möchtet. Matthias, vielleicht magst du anfangen.
Ja, da hätte ich, glaube ich, 2 Punkte. Das eine ist, sich zu vernetzen, ist super wichtig, mit und voneinander zu lernen. Und dazu möchte ich gerne hinweisen auf die öffentliche Fachtagung Mietrad und Co., die am 18. und 19. September dann erneut an der Hochschule Rhein-Main stattfinden wird. Der zweite Hinweis ist, und das zeigt der VRN sehr schön, wenn man ein solches System etablieren möchte, dann muss man Mut haben, ein bisschen längeren Atem beweisen. Und wenn man sich dann traut, das Ganze großflächig auszurollen, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das auch zu einem Erfolg wird. Wenn es dann wissenschaftliche Begleitung braucht, dann stehen wir von der Hochschule Rhein-Main gerne zur Verfügung und begleiten.
Sehr schön. Und Lukas, du?
Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das hat Matthias sehr schön zusammengefasst. Ich wollte höchstens vielleicht noch mitgeben, dass man sich einfach vor Augen führen muss, dass natürlich diese Bike-Sharing-Systeme oder auch die E-Scooter, wie wir sie jetzt überall haben, nicht die Lösung für unsere Verkehrs- und Mobilitätsprobleme in den Städten sind. Sie können ein Baustein sein, wenn es dann größeres Konzept gibt, aber man darf jetzt natürlich auch nicht zu viel erwarten von diesen Systemen. Das muss man einfach entsprechend richtig einordnen.
Aber genau, es ist ein Baustein und trotzdem super wichtiger.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Baustein.
Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, dass so eine wissenschaftliche Begleitung ja auch immer eine Teamgeschichte ist. Und in dem Sinne möchte ich mich bei meinem Kollegen Volker Blees bedanken. Und daneben bei Dr. Sebastian Grüner, der hier das Mobilitätslabor leitet. Christina Rutger, die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sich mit dem Geschlechtern und Radfahren beschäftigt. Und Christian Wirtgen, der unser Informatikexperte ist und hier die statistischen Codes und Routinen schreibt. Vielen Dank.
Lukas und Matthias haben uns heute das stationsbasierte Fahrtverleihsystem im Verkehrsverbund Rhein-Neckar vorgestellt. Das System ist seit Beginn, so sagt Matthias, eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen gibt es über 20 teilnehmende Kommunen. Das Mietradsystem sei aus dem VRN gar nicht mehr wegzudenken und bildet aus Sicht der Nutzenden ein Gesamtsystem mit dem öffentlichen Verkehr. Die meisten Ausleihen gibt es in den großen Städten, wo es auch die meisten Stationen gibt. Der VRN möchte das System weiter ausbauen und auch mehr Stationen errichten, auch wenn sich die Flächensuche manchmal schwieriger gestaltet, wie Lukas uns erklärt hat. Zu der Hauptnutzungsgruppe zählen Studierende, welche das Verleihsystem zu einem vergünstigten Beitrag nutzen können. In Zukunft hofft Lukas, dass mehr Unternehmen sich an dem System beteiligen und ihren Mitarbeitenden ein vergünstigtes Angebot anbieten. Außerdem wurde herausgefunden, dass Mieträder gern genutzt werden auf der letzten Meile nach Hause. Daraus ergibt sich der Bedarf, auch mehr Stationen in den Wohngebieten zu errichten. Auch wurden Hemmnisse der Nutzung des Mietradsystems untersucht. Primärer Grund der Nichtnutzenden ist, dass sie ihr bestehendes Mobilitätsmittel, meistens das Auto, haben. Außerdem nutzen bislang weniger Frauen das Mietrad. Laut Matthias ist ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis ein Grund. Das zeigt, dass auch eine sichere Radinfrastruktur wichtig ist, um die Nutzung von Mietradsystemen weiter zu fördern. In Zukunft möchte der VRN das System erweitern. Es soll mehr E-Bikes geben oder auch Lastenräder, damit das System mehr Menschen anspricht und die Nutzung auch auf Wegen mit zum Beispiel vielen Höhenmetern oder für den Transport von Gegenständen attraktiv wird. Darüber hinaus kann es zum Beispiel Kurse geben für Menschen, welche noch nicht mit einem Mietradsystem vertraut sind.
Vielen Dank euch, Lukas und Matthias, dass ihr uns heute so einen detaillierten und spannenden Einblick in das Thema gegeben habt. Und ja, die Studien sowie weitere Links zum Thema findet ihr Hörenden wie immer in unseren Shownotes. Und vielen Dank an euch, die eingeschaltet habt und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das gesamte Team von Fair Spaces, Giro und Saskia für die Audiobearbeitung und an unseren Fördergeldgeber, dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
Ja, und wenn ihr die nächste und auch keine weitere Folge mehr verpassen möchtet, dann folgt uns am besten auf LinkedIn, Mastodon oder abonniert unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de. Tschüss und vielen Dank!